Domradio Sonntagslicht.
Über vieles haben wir in den letzten 25 Jahren hier direkt vom Kölner Dom berichtet. Vier Päpste zum Beispiel oder zwei Erzbischöfe, vier Bundeskanzler und vier US-Präsidenten. Aber es gab noch eine ganze Menge mehr. Zehntausende Artikel und tausende Interviews wurden geschrieben und geführt. Und wir sind auch sehr froh, dass zum Beispiel Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel unseren Podcast Konklave zur Papstwahl regelmäßig in der Timeline hatte. Das sind viele, viele Gründe, Danke zu sagen. Gründe genug, Gott Danke zu sagen, und zwar für eure treue Begleitung, ganz gleich, ob am Radio, vor dem Fernseher, im Handy oder am PC, für das Vertrauen all unserer Hörerinnen und Hörer, der Nutzer, der Gäste, der Gesprächspartner. Und genau deswegen laden wir euch alle ein, am letzten Freitag im August, und zwar in den Ort, der für uns seit 25 Jahren im Zentrum unserer Arbeit steht, in den Kölner Dom. Ab 18.30 Uhr feiern wir nämlich eine Dankmesse mit euch und dem Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki. Gestaltet wird die Heilige Messe von den Menschen, die für euch tagtäglich im Radio zu hören, vor der Kamera zu sehen, für Social Media aktiv oder in der Newsredaktion schreibend tätig sind. Also merkt euch gerne diesen Tag, Freitag, 29. August, 18.30 Uhr im Kölner Dom, unsere Dankmesse für 25 Jahre Domradio. Hier ist das Sonntagslicht, euer Podcast mit den guten Nachrichten von domradio.de. Wir haben den 20. Sonntag im Jahreskreis. Ich bin Olli Kelch. Schön, dass ihr dabei seid. Das sind Ofenbach, ein DJ-Duo aus Frankreich. Technomusik machen die und das sehr, sehr erfolgreich. Und zwar in ganz Europa, da laufen die Platten rauf und runter. Das nun in einer Kirche spielen, geht nicht, sagen die einen. Und ob, sagen die anderen. Zum Beispiel sagt man das in der St. Johanneskirche in Glinde. Das ist in der Nähe von Hamburg. Dort gibt es im September eine Technonacht. Richtig mit DJ, Cocktails und lauter Musik. Sicherlich auch von Ofenbach. Ich als, das wisst ihr ja vielleicht auch, bin Diakonatsbewerber im Bistum Münster. Also ich hätte da mal richtig Bock drauf, sowas auch hier in meiner Heimatstadt Recklinghausen zu probieren. Der Pastor, der das Ganze jetzt macht, ist Nils Stefan Jakobs. Der hat uns erzählt, dass das ganze Technospektakel im Rahmen der Hamburger Nacht der Kirchen stattfinden wird. Die Idee ist eigentlich schnell gefunden worden. Er hat mit Kollegen überlegt, was seine Kirche da Tolles anbieten könnte.
Dann hatten wir einfach so eine Schnapsidee, dass wir die Kirche zum Technotempel umgestalten können. Das passt ja einfach auch richtig gut, weil gerade im Tanzen, das kann man fast mit dem Glauben gleichsetzen, alle tanzen für sich, aber doch irgendwie im gleichen Beat, und das passt irgendwie ganz gut, gerade auch mit Technomusik, die ja eher so ein bisschen auf Beats aus ist.
Also Freunde, ich war ja selber auch mal DJ, jahrelang, jahrzehntelang, und mir juckt es jetzt schon wieder in den Fingern. Egal ob gläubig oder nicht, alle können mitfeiern. Es gibt im September noch einen Unterschied zum normalen Technoclub. Wetten, ich weiß es jetzt schon.
Zum einen der Glitzersegen, den es gibt für die Leute, die sich den abholen wollen. Also wir werden natürlich auch so ein paar churchy Gimmicks dabei haben. Soll ja auch immer noch Kirche sein. Und bei uns wird auf jeden Fall auch Sicherheit ganz groß geschrieben. Also es ist natürlich auch in anderen Clubs so, aber wir haben auf jeden Fall den örtlichen Budo-Sportverein mit integriert, der uns da unterstützt und für Sicherheit sorgt.
Sicherheit wird groß geschrieben, Glitzersegen und dann jede Menge Techno. Und vielleicht auch von Ofenbach. Machen gute Musik, finde ich. Also, St. Johannes in Glinde, das ist in der Nähe von Hamburg, die organisieren eine Technonacht im Rahmen der Nacht der offenen Kirchen. Das wird ein tolles, cooles Ding, bin ich fest von überzeugt. Ich rede heute mal mit meinem Pfarrer hier vor Ort, was der von dieser Idee hält. Jetzt könnte ich so salopp dann weitermachen und sagen, wer viel getanzt hat, der muss anschließend zur Fußpflege. Das ist nämlich das nächste Thema. Die Hände, die spielen ja in der Kirche eine große Rolle, also halten, beten, falten. Der Priester legt die Hand auf, wir machen verschiedene Gesten. Das machen wir alles mit den Händen. Ja, und was machen wir mit den Füßen? Die vernachlässigen wir, obwohl sie uns so zuverlässig durch das gesamte Leben tragen. In Hessen, da gab es jetzt einen Gottesdienst, der ganz im Zeichen der, hört, hört, Füße stand. Pfarrerin Daniela Opel-Koch, die hat uns davon erzählt im Domradio. Sie war sehr froh darüber, dass nicht nur Gemeindemitglieder und Geistliche mitgemacht haben.
Wir hatten mehrere Fußprofis eingeladen, also auch die kosmetische Fußpflege. Wir hatten Physiotherapeutinnen und Menschen, die Reflexfußzonenmassage beherrschten, damit wir ein großes Spektrum abdecken konnten, um Menschen sozusagen eine Wohltat an Leib, Seele und Geist bringen können. Mit unseren Füßen sind wir ja ganz schön viel unterwegs und das ist ja auch ein Körperteil, das oft vernachlässigt wird. Und da dachte ich, Mensch, in der Bibel, da gibt es auch so viele Verse zum Thema Füße. Und deswegen sind die Füße draus geworden.
Nun sind wir in einer Kirche und da muss natürlich auch die Bibel irgendwie Einfluss drin kriegen, in so einen Fußgottesdienst. Hat sie geschafft. Die Bibel ist voll mit Geschichten zum Thema Füße, hat sie uns erzählt.
Da gibt es wirklich zahllose Lieder und dann eben auch die Fußwaschung mit integriert. Also es ging wirklich darum, ganz viele verschiedene Facetten eben, dass Gott uns Raum gibt, wo wir hingehen, also die Freiheit und dass er uns aber auch beschützen möchte, wo wir hingehen. Da gibt es ja auch aus Psalm 121 den Vers.
Dieser Fußpflegegottesdienst hat allen so gut gefallen, dass alle, die da waren, gar nicht mehr gehen wollten. Nicht, weil sie nicht mehr gehen konnten, sondern weil sie einfach noch bleiben wollten. Das hat uns Daniela Opel Koch erzählt. Ja, wir sollten unseren Füßen halt öfter mal was Gutes tun. Und warum nicht in einer Kirche? Mensch, ich habe schon wieder eine Idee, mit der ich heute über meinen Pfarrer reden sollte. Der US-Schauspieler Denzel Washington, 70 Jahre ist er, hat immer wieder die Bedeutung von Glauben und Spiritualität in seinem Leben und in seiner Karriere betont. Auf die Frage, welchen Tipp er sich rückblickend geben würde, sagte der zweifache Oscar-Preisträger: Mehr beten, das ist alles. Mehr beten. Das würde ich dem jüngeren Denzel Washington sagen. Mehr auf die Knie gehen. Na dann, sollte er in irgendeinem Science-Fiction-Film noch mitspielen, in dem er zurück in die Zukunft gelangt, kann er es dem jüngeren Ich ja mitteilen. Jetzt ein bisschen Geschichte hier im Sonntagslicht. Köln, das ist bekannt, liebt Schnapszahlen. Nicht nur den 11.11. um 11.11 Uhr, da gibt's noch andere Zahlen. Zum Beispiel 777. 777 Jahre ist es nämlich her, dass der Grundstein für den Kölner Dom gelegt wurde. Diese gotische Kathedrale, die so viel mehr ist als nur ein Wahrzeichen. Für viele ist der Kölner Dom nicht nur ein Stück Heimat, sondern auch der älteste Dauerauftrag der Stadt. Über diesen besonderen Grundstein weiß man heute nicht so wirklich viel. Das hat uns Dr. Albert Distelrath erklärt. Der ist der stellvertretende Dombaumeister der Domhütte in Köln. Die einzige Quelle ist ein Eintrag in den Annalen von St. Pantaleon. Es wird berichtet, dass der Erzbischof Konrad von Hochstaden bei einer großen Messe an Maria Himmelfahrt, also am 15. August 1248, dann wohl den Grundstein gelegt hat.
Wie das genau vonstatten ging, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass der Grundstein höchstwahrscheinlich dann in einer Fundamentgrube gesetzt worden ist. Er ist bis heute nicht gefunden worden. Auch die archäologischen Untersuchungen seit 1946 konnten darüber keinen Aufschluss geben.
Wir schätzen jetzt alle mal, dass es irgendwie wohl so gewesen sein muss. Nach der Grundsteinlegung muss man natürlich dann auch weiterbauen. Und so wurde trotz Pest und Krisen im Spätmittelalter weiter gearbeitet am Kölner Dom. Bis etwa 1520. Dann stoppte der Bau wegen Reformation und weil Köln an Bedeutung verloren hat. Der Dom war zwar nicht ganz fertig, aber nutzbar. Die Gotik war in Deutschland nicht gerade in Mode zu dieser Zeit. Die wandernden Baumeister, die brachten sie aber dann nach Köln.
In Köln kann man davon ausgehen, dass der Meister Gerhard, der erste Architekt oder Werkmeister, es gab ja noch nicht die Bezeichnung Architekt, sicherlich in Frankreich diese Erfahrung gesammelt hat. In der Kathedrale von Amiens oder auch an der Sainte-Chapelle in Paris. Und diese Architekturdetails sieht man dann auch schon in Köln.
Der Kölner Dom war ein Prestigeprojekt mit politischer Bedeutung, vor allem wegen der Reliquien der Heiligen Drei Könige. Man wollte das höchste Gebäude der Welt bauen. 157 Meter sind daraus geworden und bis heute fasziniert dieses Bauwerk.
Ich kenne, glaube ich, keine Stadt, wo die Bürger so starke Identifikation mit dem Bauwerk haben wie in Köln. Das kann das Brandenburger Tor in Berlin nicht erreichen oder andere Gebäude. Und dieses Heimatgefühl auch über die Konfession hinweg, das hat nichts mit Religionszugehörigkeit zu tun. Ich glaube, wenn der Kölner nach Hause kommt und sieht die Domspitzen, dass dieses Gefühl der Heimat, das gibt es nirgendwo sonst.
Ja, die Identifikation mit dem Kölner Dom kann ich nur bestätigen. Ich selber als Recklinghäuser, der in Köln dankenswerterweise arbeiten darf, bin auch immer wieder fasziniert von diesem Bauwerk, auch wenn ich jeden Donnerstag dort als Offiziant um 12 Uhr das Mittagsgebet leite. Ja, und bis 2070 soll die Südseite des Kölner Doms nun saniert werden und dann geht's wieder auf der Nordseite weiter. Die Bauunterhaltung ist also ein Dauerauftrag.
Es gibt ja das alte Sprichwort, wenn der Dom fertig ist, geht die Welt unter. Wir werden weiter Gerüste bauen und Sie werden weiter Gerüste am Dom sehen. Das ist auch gut. Kontinuierliche Bauunterhaltung ist notwendig für den Dom. Und ich kann Ihnen ganz sicher sagen, die Welt wird nicht untergehen.
Sportlich und gut aussehend und dann noch katholischer Priester. In Italien, da sorgen seit einigen Wochen Bilder von Geistlichen auf Instagram für Aufsehen. Die Bilder gehen viral, erreichen tausende Likes und die Priester, die dabei abgebildet werden, joggen am Strand, posieren im Fitnessstudio oder zeigen sich mit einem Glas Weißwein in der Hand. Das Ganze auch noch im Auftrag der Kirche. Das Ziel ist klar, Aufmerksamkeit für den Vatikan und die Botschaft des Glaubens wecken. Funktioniert so moderne Evangelisierung? Ich habe gesprochen mit Benedikt Dahm, er ist Theologe und Kommunikationswissenschaftler aus Münster und der findet diesen Trend beim besten Willen nicht falsch.
Die Kirche muss ja heute auch einfach dort präsent sein, wo Menschen kommunizieren. Und das ist nun mal schwerpunktmäßig heute Social Media. Also der Glaube ist ja kein Relikt der Vergangenheit, sondern wird von den Menschen im Hier und Jetzt gelebt. Und da dürfen meines Erachtens auch Fitnessstudio, Strand, vielleicht stilvolle Kleidung dazugehören, eben wenn sie natürlich das widerspiegeln, was derjenige auch wirklich lebt. Also wenn es fake ist, dann ist es natürlich problematisch.
Dahm sieht also keine Probleme dabei und blickt sogar noch zurück in die Vergangenheit. Da gab es mal unter anderem auch eine Serie, die da sehr gut mitgespielt hat.
Mir fällt da zum Beispiel dieser Calendario Romano ein, den es schon, glaube ich, über 20 Jahre gibt. Das ist ein Kalender. Ursprünglich gab es den nur in Rom. Mittlerweile ist der auch, hat er so seinen Siegeszug über den Planeten angetreten, wo eben meist junge, attraktive Männer in Soutane dargestellt sind und eben schön inszeniert sind. Oder wenn wir noch weiter zurückdenken, die Dornenvögel damals mit Richard Chamberlain. Also
ja.
diese Verbindung von Priester und, sagen wir mal, einer attraktiven Inszenierung, das kam schon immer gut an. Das war ja der absolute Kassenschlager damals. Also ich denke, solange es nicht irgendwie ins Lächerliche oder Obszöne kippt, kann man das durchaus gutheißen.
Nun gibt's auf der einen Seite die Bilder, aber auf der anderen Seite die frohe Botschaft, die wir verkünden sollen. Geht das Ganze nicht ineinander quer? Dahm sieht da keine Probleme.
Wenn es natürlich nur um Klicks und Selbstvermarktung geht, dann ist das unangemessen für einen Priester sowieso, überhaupt für Katholiken, würde ich sagen. Aber wenn Form und Inhalt irgendwie zusammenkommen, dann kann dieser Weg, finde ich, auch ein sehr wirkungsvolles Instrument der Evangelisierung sein. Also Ästhetik, wenn man das so bezeichnen möchte, ist ja nicht nur legitim, sondern gehört eben in diesem Format auch dazu. Und entscheidend finde ich da sozusagen die Unterscheidung im Inhalt, in der Botschaft. Da darf es keine Kompromisse geben. Da darf sich Kirche auch nicht anbiedern an den Zeitgeist, wie man so schön sagt. Mhm. Aber in den Formen der Kommunikation sieht das meiner Meinung nach ganz anders aus. Also da müssen Christen sogar up to date sein. Und das war ja auch übrigens immer so. Also der Papst hat ja auch einen Instagram-Account. Da ist er zwar nicht irgendwie am Strand zu sehen, aber da geht es ja auch darum, Bilder zu erzeugen, die die Menschen ansprechen.
Priester als Influencer auf Instagram sorgen dafür, dass die Kirchen wieder voller sind. So die Hoffnung, so der Wunsch, so auch die Realität. Und zwar in Italien. Vielleicht ein gutes Modell auch für Deutschland. Das komplette Interview gibt's im Netz zum Nachlesen auf domradio.de und in der domradio.de App. Ein schöner Artikel, den mein Kollege Moritz Meyer geschrieben hat, den findet ihr auf domradio.de. Und zwar geht es um eine Kirche, eine kleine Kapelle unter meterdickem Eis. In der Antarktis feiern Menschen bei zweistelligen Minusgraden heilige Messe. Das ist umso schöner, als dass wir hier in Europa gerade ja doch mächtig geschwitzt haben in den vergangenen Tagen bei bis zu 40 Grad. Die Kapelle nennt sich passenderweise auch noch Kapelle unserer lieben Frau vom Schnee und dort herrschen dauerhaft zweistellige Minusgrade. Das teilt das argentinische Verteidigungsministerium mit. 1979 wurde die Kapelle innerhalb einer Forschungsstation eröffnet. Sie ist Argentiniens südlichster Außenposten und zählt auch zu den kältesten bewohnten Orten der Welt. 1300 Kilometer entfernt vom Südpol. Urlaubsreisen gibt's dahin, glaube ich, nicht, aber die Kapelle würde ich auch gerne mal besuchen. Natürlich vorher richtig dick anziehen. Den gesamten tollen Artikel findet ihr im Netz auf domradio.de. Sehr lesenswert, gerade bei diesen Temperaturen.
Die Inspiration.
Die Fanandacht vor dem ersten Bundesligaspiel in Köln hat Tradition. Am Freitag war es wieder soweit. Der erste FC zelebrierte den Fangottesdienst zum Start der Bundesliga. Highlight ist natürlich am Ende immer die FC-Hymne. Gespielt auf der Domorgel. 4000 Leute singen mit. Und an der Domorgel saß Rolf Rüdiger Spieler. Das ist diesmal unser kleiner Impuls, mal musikalisch. Ciao, bis zum nächsten Sonntagslicht.
Lauter.